Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mir gegenüber sitzt der Oliver Völkel, der Bitcoin- und Krypto-Anwalt. Hallo Oliver.
Hallo.
Wir reden heute über die Frage, wie es mit Mika weitergeht, wie es mit Stablecoins in Europa weitergeht, wie es mit Banken weitergeht, die Bitcoin verwahren wollen, warum die Amerikaner eine Wende gemacht haben und die Europäer immer ein bisschen hinterherhängen. Aber wir klären auch die Frage, wie das wäre in Deutschland, in Österreich mit einer Bitcoin-Reserve des Staates, ob man einfach die Beschlagnahmten behalten könnte. Was der Oliver dazu zu sagen hat, das erfahrt ihr in der zweiten Hälfte dieses Podcasts und wir sind zuversichtlich, dass dieses Thema jetzt immer größer, immer wichtiger wird, auch aufgrund der multilateralen, multipolaren Entwicklung auf der Welt. Ein Podcast über die regulatorische Wirkung von Bitcoin, denn es geht eben nicht nur um die Frage, was macht der Staat, was macht das Gesetz, sondern auch, wie muss ich eigentlich das Gesetz anpassen an die Gesetzmäßigkeiten von Bitcoin, das nun mal da ist und auch in den europäischen Gesetzen, auch in den europäischen Regularien, die wir jetzt haben, als neu und einzigartig wahrgenommen wird. Und wenn ihr Bitcoin wahrnehmen wollt, ja, super Überleitung, oder? Dann geht doch zu Coinfinity, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort. Und spart euch 21% der Gebühren in den ersten 6 Monaten. Und ganz wichtig, und darüber reden der Oliver und ich auch ganz intensiv, dass natürlich die Eigenverwahrung, die Schlüssel selber zu halten, dieses Kernfeature von Bitcoin, das muss man nutzen, das sollte man nutzen. Und das geht ganz, ganz ausgezeichnet mit einer Bitbox aus der Schweiz, Open Source, sleekes Design und natürlich alles auf Deutsch. Bitbox.swiss mit dem Code, was Bitcoin bringt, spart ihr 5% und habt eure Keys in der Hand. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zurück, Oliver Völkel, Kryptoanwalt Nummer 1 in Wien. Servus.
Hallo, danke, dass du mich wieder eingeladen hast.
Hey, ich freue mich, dass wir uns sehen. Du bist Anwalt bei Zerra Hempel in Wien. Du bist Experte für die ganze Regulierung rund um Bitcoin, rund um Krypto, Blockchain und so weiter. Wir hatten schon einige Folgen. Wir hatten mal eine Folge, da hast du uns erklärt, dass das Verbot von Bitcoin-Mining in Europa sei verfassungswidrig. Mhm. Möchtest du das nur zum Aufwärmen nochmal argumentieren? Weil ich finde das extrem wichtig. Weil es wird nicht verboten, aber du hast erklärt, warum es auch nicht verboten werden kann.
Ja, es wird nicht verboten, zum Glück. Und warum es nicht verboten werden kann, ist relativ einfach. Wenn ich mir den Ursprung anschaue, wo kommt Bitcoin her? Wurde privat entwickelt. Das haben Personen, wenn man es jetzt einteilen möchte, aus der Privatwirtschaft, aus den privatrechtlichen Bereichen entwickelt. Und ich kann als Staat gewisse Dinge regulieren. Ich darf auch gewisse Dinge verbieten. Allerdings muss ich gewisse Grundrechte beachten, die jedem zukommen. Und es gibt das Grundrecht auf Eigentum. Und wenn ich jetzt Bitcoin verbieten würde, wäre das ein sehr grober Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum. Und dann bräuchte ich halt auch eine besonders starke Rechtfertigung. Und die ist natürlich weit und breit nicht zu finden.
Man hat aber immer wieder den Eindruck, dass es in Europa Regulatoren gibt und Politiker gibt, die kein Problem damit hätten, dieses Grundrecht auf Eigentum einzuschränken. Zuletzt gab es jetzt wieder die Geschichte, dass Bitcoin möglicherweise einfach mit der Datenschutzgrundverordnung nicht vereinbar ist, weil da steht ja drinnen, dass man auch löschen können muss, während bei Bitcoin halt, das ist ja quasi Teil des Plans oder Teil des Feature-Set, dass dort nichts zu löschen ist.
Ja, ja. Wobei das halt dann meistens Argumente sind, die sehr schnell einmal vorgebracht werden, ohne dass man sich dann groß Gedanken darüber macht, weil ich meine, die einzelnen Transaktionsdaten, von welchen Adressen auf welche Adressen welche Beträge übertragen wurden, wenn ich jetzt nur bei der Bitcoin-Blockchain bleibe, okay, die lassen sich nicht löschen.
Sind aber nicht personenbezogen.
Sind pseudonym, wie wir alle wissen, sind nicht personenbezogen. Der Punkt ist, dort, wo es dann um einen Personenbezug geht, in der Regel halt andere Blockchain und Smart Contracts, da kann ich immer irgendeine Funktion einbauen, damit ich dann sogar dem Recht auf Löschen nachkommen kann. Ich kann jeden einzelnen Datensatz beispielsweise auf einer anderen Blockchain verschlüsselt abspeichern, mir in meiner eigenen lokalen Datenbank die Entschlüsselungskeys ablegen
und die dann löschen.
Das ist effektiv, dann genauso habe ich dem Recht auf Löschen entsprochen.
Aber dieselbe EU möchte jetzt aufgrund von Money Laundering und KYC und so weiter, dass ich quasi, wenn ich Geld von einer Börse an mich selbst überweise, dass ich sage, das ist meine Adresse. Mhm. Das heißt, mache ich dann nicht sozusagen meine Adresse zu einem personenbezogenen Datensatz und komme dann erst recht wieder in Konflikt mit einer anderen EU-Regulierung.
Ja, wollten sie jetzt nicht eh die DSGVO abschaffen, vielleicht wäre das das Einfachste.
Ja, das können wir unterschreiben, ja. Ja. Aber da sind wir noch nicht.
Da sind wir noch nicht. Nein, das, was du, glaube ich, ansprichst, ist also the Travel Rule. Und das ist eine der Ausformungen der Travel Rule, die jetzt auf... aber schau, und aus diesem Grund könnte man jetzt sagen, ist halt Dezentralität so wichtig, weil diese ganzen Regeln, Travel Rule und Verpflichtung, dass ich meine Wallets identifiziere, die kann ich nur enforcen, wenn ich irgendeine zentrale Entität habe, die dann beispielsweise Geld damit verdient, dass sie Kryptodienstleistungen anbietet, und die kann ich am Krawattel packen und der kann ich dann Dinge vorschreiben. Also vor dem Hintergrund ein weiterer Punkt für Dezentralität.
Aber wie geht's dir als Jurist damit? Das würde mich interessieren, weil du bist quasi mit, du kennst dich aus, du verstehst das, du bist seit was, 2016 mit dem ganzen Thema schon beschäftigt, und ich glaube, ja, wann habt ihr angefangen? 15, 16. Ihr akzeptiert auch Bitcoin. Mhm. Als für eure Dienstleistungen schon seit vielen Jahren einerseits, und andererseits quasi lebt ihr davon, dass da irgendwie hunderte verschiedene Regulierungen gibt oder nicht?
Ich meine, du sprichst einen sehr interessanten Punkt an, weil in meiner Beratungspraxis habe ich quasi zwei Seiten. Mhm. Ich habe auf der einen Seite die regulierte Tätigkeit ausüben möchten und die sich darum bemühen, dass sie dann eine Zulassung bekommen oder eine Lizenz oder was auch immer. Also der gesamte Kapitalmarkt ist ja sehr, sehr stark reguliert. Und dann gibt es die anderen, die dort ja nicht anecken wollen. Also früher waren es zum Beispiel Mining Pools oder die Betreiber von Decentralized Protocols, Layer 1, Layer 2, die wirklich darauf achten, die sich auch gut auskennen mit dem Rechtsrahmen, die aber dann darauf achten, dass sie wirklich dezentral bleiben, damit sie halt nicht in die Regulierung reinkommen. Und ich muss sagen, spannender finde ich eigentlich den nicht regulierten Bereich. Manchmal bekommt man dann so den Vorwurf, ja, da versucht man nur Gesetze zu umgehen. Das finde ich ist absolut nicht der Fall, sondern es gibt einen Rechtsrahmen und ich kann sagen, okay, ich möchte regulierte Tätigkeit ausüben oder ich kann sagen, ich möchte nicht regulierte Tätigkeit ausüben. Das hat nichts mit Umgehen von Gesetzen zu tun oder Verordnungen, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die ich für mich treffe. Und beides ist valide und beides ist möglich. Ich muss halt nur mein Geschäftsmodell komplett anders aufsetzen. Wenn ich es zentralisiert mache, wenn ich ein Exchange bin, dann muss ich halt darauf achten, dass ich meine Kunden identifiziere, dass ich Mittelherkunftsprüfung mache, dass ich mich an Travel Rule Verpflichtungen halte, steuerliche Meldepflichten, das muss ich dann halt alles einhalten, habe einen massiven Overhead, wird auch zunehmend schwieriger für neue, jüngere Unternehmen, dass die da in den Markt Fuß fassen, weil es einfach schon quasi wird schon zum TradFi, zum traditionellen Finanzmarkt. Und wenn ich sage, na gut, das ist nicht das Geschäftsmodell, das ich verfolgen will, kann ich mich immer noch dem dezentralen Bereich zuwenden, dann habe ich diese ganzen Verpflichtungen nicht. Dann habe ich aber nur, muss ich etwas kreativer sein in der Monetarisierung. Das ist so ein bisschen wie bei Open-Source-Projekten. Die kann ich auch nicht damit monetarisieren, dass ich die kompilierte Fassung verkaufe und anderen den Source-Code nicht zugänglich mache. Das sind einfach unterschiedliche Arten der Monetarisierung.
Es ist auch deswegen spannend, weil natürlich das ist ja quasi eine ganz wichtige Form von Unternehmertum. Du machst etwas, wo du der Meinung bist, das löst ein Problem, und du überlegst erst nachher oder bist idealerweise sogar in einem unregulierten Bereich, und wegen dem, was du tust, kommen späte Regulierungen und du bist aber immer ein, zwei Schritte voraus. Ich meine, so hat es gemacht, keine Ahnung, Rockefeller mit Standard Oil, so hat es gemacht Amazon mit allem, und so machen es halt jetzt die Bitcoin und die Kryptofirmen, wobei ich dazu sagen möchte, wir reden hier auch ganz offen über andere Krypto-Dinge, weil es gibt sie ja, nur weil wir hier Bitcoin-only sind, heißt das noch lange nicht, dass wir das ignorieren. Wir ignorieren ja auch das Fiat-Geld nicht und die EU nicht und so. Wobei, da ist dann die Frage, was tut sich da derzeit? Ich frage dich ja wirklich, also gibt es da Projekte, die außerhalb von Bitcoin oder auch aufgesetzt möglicherweise auf Bitcoin Dinge tun, wo du sagst, das ist spannend?
Ich muss sagen, wenn wir jetzt bei Bitcoin bleiben wollen, das, was ich mir wirklich wünschen würde für Bitcoin, und ich weiß, da kann man sich auch, gibt es auch andere Meinungen, aber was ich mir wirklich wünschen würde für Bitcoin, wäre eine sauber aufgesetzte Lösung, dass ich die Blockchain als Basis nehme, für einen Aufsatz, der programmierbar ist, also quasi für eine Smart Contract-Funktionalität von Bitcoin. Da habe ich ein paar Projekte gesehen, die damit beginnen und die ich auch gut gefunden habe. Wir haben eine sogar betreuen dürfen bei der Mittelaufnahme vom Publikum. Der Punkt ist nur, also ich mache die rechtliche Beratung. Ich habe, würde ich sagen, ein bisschen ein technisches Verständnis, das man halt so mitbekommt nach einer gewissen Zeit. Aber sogar mir fällt dann auf, dass das teilweise halt einfach nicht dezentral ist.
Ja.
Weil wenn ich dann die Nodes betreibe, auf denen dann die, das Smart Contract Code abgespeichert wird, der dann separat ist von den Inscriptions oder anderen Methoden auf der Bitcoin-Blockchain, ja, dann fällt sogar mir auf, dass das ein Problem ist mit Dezentralität. Und dann kommst du sehr rasch rein in die Regulierung. Mhm. Und das ist in Wahrheit, wenn ich im unregulierten Bereich bleiben möchte, das ist quasi der Kernpunkt. Ich muss schauen, dass ich tatsächlich truly decentralized bin. Also das steht sogar in der MiCA, der Europäischen Verordnung, über Märkte für Kryptowerte. Wenn ich truly decentralized bin, greifen die ganzen Regularien nicht. Und das hat einen sehr einfachen praktischen Hintergrund, weil dann gibt es einfach niemanden, den der Regulator im Krawattel packen kann.
Also das ist dann bei Bitcoin. Bei Bitcoin Basis Chain, genau. Bitcoin Lightning Netzwerk.
Ja, da könnte man schon zum Diskutieren beginnen, aber wahrscheinlich auch noch immer, ja. Genau.
Und dann wird es aber schon Graubereich, ne?
Und dann wird es Graubereich. Ich meine, am Ende des Tages bei all diesen Projekten, weil es ja nicht im Basis- oder Core-Source-Code vorkommt, geht es immer darum, dass ich irgendwie aufsetze, einen Interlink mache zwischen dem, was auf der Bitcoin-Blockchain steht und dann irgendwelchen programmatischen Code, der irgendwo anders abgelegt ist und dann exekutiert wird. Aber du hast, und das ist nur ein Beispiel, aber immer wenn du so einen Link hast, hast du halt das Risiko, dass dann der Layer 2 nicht mehr dezentral ist. Und das hast du bei sehr vielen Projekten. Da lassen sich dann viele, wie soll ich sagen, nehmen das nicht ernst, aber das ist in Wahrheit wirklich der zentrale Punkt, wenn man langfristig mit so einem Projekt erfolgreich sein möchte.
Okay, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber, wie du schon erwähnt hast, den traditionellen Finanzmarkt. Jetzt habe ich in Amerika, sind die Türen jetzt geöffnet, eine Bank nach der anderen bewegt sich in Richtung Bitcoin-Handel, Bitcoin-Verwahren. Mhm. Ja? Und am Ende des Tages, was ist Bitcoin? Das ist Geld. Jetzt können wir uns darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, dass Banken Bitcoin-Verwahrung anbieten und quasi für mich meine Schlüssel halten. Die meisten Bitcoiner werden sagen, es ist schlecht, um Gottes Willen, du sollst deine Schlüssel selber halten. Und das unterschreibe ich auch. Es ändert aber nichts daran, dass das ein potenziell attraktives Angebot sein kann für einen Teil der Kunden oder einen Teil meiner eigenen Bitcoin, einfach nur damit ich da quasi auch mein Risiko diversifiziere. Und dafür gibt es ja Banken oder dafür gab es ja immer Banken. Mhm. MiCA würde das ja ermöglichen. Mhm. Warum passiert in Europa noch nichts?
Ich meine, was man jetzt dazu, also vielleicht erstens, ja, MiCA ermöglicht das. Es gibt den berühmten Artikel 60, in dem, das nennt sich Äquivalenzregime, in dem drinnen steht, alles, was Banken oder auch Wertpapierhäuser oder andere Institutionelle am Finanzmarkt bisher in Bezug auf Wertpapiere machen durften, das dürfen sie jetzt auch expresses Verbes auch in Bezug auf Kryptowerte machen. Die müssen das nur ihren lokalen Regulatoren melden, darlegen, wie sie mit den Kryptorisiken, die halt doch andere sind, umgehen. Und dann dürfen sie dasselbe Geschäft anbieten. Also sie dürfen Kryptowerte dann verwahren, Handel betreiben, Beratung anbieten, alles Mögliche. Also der Rahmen wäre da. Was man jetzt vielleicht noch fairerweise dazu sagen muss, ist, so lange gibt es diesen neuen Rahmen auch noch nicht. Also MiCA ist jetzt vollständig in Kraft seit etwas mehr als einem halben Jahr. Mhm. Ich meine, natürlich hat man sich da bereits davor vorbereiten können. Man hat zumindest den Verordnungstext gehabt. Allerdings ist der auch nicht ganz vollständig, weil an, ich glaube, 50 verschiedenen Stellen dann steht, ja, und EBA und ESMA werden damit beauftragt, bis zum so und so vielten noch technische Regulierungsstandards zu verlassen.
EBA ist die europäische Bankenaufsicht,
die europäische
und ESMA
Banken,
ist die europäische
Wertpapieraufsicht,
okay.
Also quasi die haben das Mandat, dann die Detailregeln auszuarbeiten und die kommen teilweise auch erst jetzt heraus. Also so richtig vorbereiten kann man sich erst jetzt und es gibt schon die ein oder andere Institution in Österreich und in Europa, die sich darauf vorbereitet. Also es ist nicht so, als würde nichts passieren. Es passiert nur alles sehr, sehr langsam.
Aber man hat fast den Eindruck, dass die Banken das Thema eigentlich auch wirklich gar nicht am Schirm haben, um ehrlich zu sein. Also die großen, ich wüsste, es gibt so, keine Ahnung was, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, was die Commerzbank, die so eine Krypto-Verwahrlizenz gezogen hat in Deutschland, aber zu sagen, hey, Wir, weil ich fände das ja, also wenn ich eine große Bank wäre, ich denke mir, es gibt jetzt diese Möglichkeit und du kannst es einerseits total gut als Marketing nutzen. Mhm. Wir wollen euch, wir sehen euch. Es ist alles reguliert. Mhm. Ist es, weil es ist weil sie dann immer noch zu heikel ist, weil noch 50 Fragen offen sind? Was ist es?
Also vielleicht, ich weiß nicht, es könnte ein bisschen nachwirken. Ich meine, es ist spannend, dass jetzt die USA so ein Shift gemacht haben pro Krypto. Die amerikanische Wertpapieraufsicht, SEC, war ja lange Zeit sehr, also nicht, man kann nicht sagen kontra Krypto, aber sie haben gemeint, es ist einfach alles ein Security Investment Contract und man braucht halt einen Kapitalmarktprospekt. Okay. Wozu das geführt hat, ist, dass dann gerade ausgehend von den US-Banken, die haben dann ihren Korrespondenzbanken in Europa, also wenn die dann halt US-Dollar-Transfers anbieten möchten, Deutsche Bank oder irgendwelche anderen, brauche ich eine Korrespondenzbank, die mir diese Zahlungen abwickelt. Und dem Vernehmen nach wurde halt klar von diesen Korrespondenzbanken kommuniziert, liebe Leute, wenn ihr was mit Krypto zu tun habt oder auch wenn eure Kunden etwas mit Krypto zu tun hat, dann kündigen wir euch die Korrespondenzbankbeziehung. Und ich glaube, dass diese...
Da wurden Banken debankt.
Genau.
Super.
Oder zumindest wurde es angedroht.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Furcht oder dass das halt gewisse Ängste geschürt hat, offen, also klarerweise, und dann zu gewissen Policy-Entscheidungen innerhalb der Banken geführt hat, die halt bis heute nachwirken. Und auch wenn es jetzt in den USA einen Shift gibt, pro Krypto und mit Gesetzgebung, die da noch kommen wird in den USA, dieses Mindset hat sich halt ein bisschen festgesetzt und ich glaube, das wird noch dauern, bis das herauskommt. Und einen Punkt wollte ich noch machen, weil du gesagt hast, es wäre spannend, wenn die Banken, so wie es halt früher, also das Beginn des Bankentums war, ich bringe mein Geld hin, damit es dort sicherer ist, als wenn ich es unter meinen Kopfpolster lege. Ich glaube auch, dass das ein spannendes Geschäftsmodell wäre. Und wenn jetzt einer der großen österreichischen Banken anbieten würde, dass man die Kryptos verwahren kann, vielleicht noch mit irgendeiner Möglichkeit, dass man dann irgendwie selbst zu den Private Keys kommt, wenn irgendwie ein Problem einmal auftritt, fände ich toll. Nur was ich spannend finde, ich habe jetzt doch schon einige begleitet und beraten und keiner will das Key Management angreifen. Das heißt, das führt dazu, dass alle diese Banken in Wahrheit auf eine von drei Lösungen setzen. Und du hast das totale Klumpenrisiko.
Was sind diese drei Lösungen?
Also eins ist Fireblocks, eins ist Taurus und das dritte will mir jetzt gar nicht einfallen.
Aber ist das schon Coinbase oder?
Nein, Institutional Grade Lösungen. Wo du wieder
aber Coinbase fragen. Macht das doch, oder?
Ist das Coinbase, das weiß ich.
Also zumindest die großen ETPs, außer Fidelity, also es ist wohl die großen ETFs in Amerika, haben ihre Coins bei Coinbase, als auch zum Beispiel die großen ETPs, in Europa, also die Äquivalente, die es ja von vorher gab, die haben auch zum großen Teil, glaube ich, Coinbase. Ich glaube, Fidelity sind die einzigen, die ihr Key-Management selber machen.
Okay. Ja, also was ich jetzt gemeint habe, sind dann tatsächlich Softwarelösungen. Und ich denke mir halt, das ist ein massives Klumpenrisiko, wenn bei den Softwarelösungen irgendwo ein Problem ist, sollte sich irgendwann herausstellen, dass es irgendwo eine Backdoor gibt oder was auch immer, irgendein Entwickler mal disgruntled war und was eingebaut hat, würde das halt dann nicht nur eine Bank betreffen, sondern plötzlich alle Institute. Und das finde ich als total großes Problem, aber das wird jetzt vom Regulator, glaube ich, noch nicht so gesehen. Und es ist spannend zu sehen, wie sich das dann entwickelt einmal.
Aber das ist nicht der Grund, warum jetzt eine österreichische oder eine deutsche Großbank nicht Bitcoin angreift. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Nein, aber was ich meine ist, das ist nicht der Grund, warum sie nicht angreifen. Der Grund ist, dass sie sich nicht über das Schlüsselmanagement drüber trauen. Weil sie glauben, dass das so kompliziert ist, mit so einem großen Haftungsrisiko verbunden ist. Und es ist schon wahr, wenn ich die Schlüssel zu Krypto verliere, dann sind sie weg. Ja. Wenn ich aus irgendeinem Grund einen Servercrash habe und meine Wertpapierbuchungen sind weg, das kann ich alles wiederherstellen. Oder im Notfall werden halt die alten Wertpapiere ersetzt durch neue. Okay.
Und wenn ich groß genug bin und trotzdem pleite gehe, dann gehe ich zur Regierung und die druckt ein bisschen Geld und dann ist auch wieder alles gut.
Genau. Aber wenn die Krypto weg sind, kann ich sie halt tatsächlich nicht mehr wiederherstellen. Und das ist ein anderes Risikoprofil, das von den Banken sehr, also die checken das schon. Und ich glaube, das ist einer der großen Ängste. Und das führt dann aber dazu, dass sie es, und das war der Punkt, den ich machen wollte, das führt dann eben dazu, dass sie es auslagern, die technische Infrastruktur. Und das sind dann ganz wenig Anbieter. Und in Wahrheit ist es ein viel ein größeres Risiko, jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet, als würden jetzt die einzelnen Banken das Schlüsselmanagement selber machen. Und irgendwann funktioniert es halt beinahe nicht.
Ich meine, da sprichst du, glaube ich, ein wirklich heikles Thema an, weil es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren in der Bitcoin-Community oft diskutiert werden, wie groß ist dieses Klumpenrisiko. Du hast die Exchanges, das heißt, da hatten wir das immer schon. Und wir wissen das von Mt. Gox zum Beispiel, not a good idea. Daher kommt ja die ganze Story, not your keys, not your coins. Ja. Dann hatten wir immer wieder andere Exchanges, wo es diese Probleme gab und die auch flöten gegangen sind und FTX und so weiter. Dann haben wir die Frage, was ist, wenn die Staaten einsteigen? Jetzt, wenn die Staaten halten auch Bitcoin. So, das heißt, da gibt es auch ein gewisses Klumpenrisiko. Und dann sagst du, wenn jetzt die Banken auch noch als Verwahrer einsteigen, dann machen die das nicht wirklich selbst. Das heißt, das Zentralisierungsrisiko steigt und steigt.
Mhm. Ja, absolut. Und es ist ja auch viele der Exchanges setzen dann, also es gibt schon viele, die ein eigenes Schlüsselmanagement haben, gerade wenn es um Cold Storage geht, aber wenn es um Hot Storage Solutions geht, sind das, glaube ich, wenige, die eigene Software entwickeln, sondern die vertrauen dann auch auf wenige Anbieter. Also ich sehe das sehr, sehr kritisch. In Wahrheit müsste man doch stärker forcieren, das Selbsthalten seiner eigenen Kryptowerte.
Ich meine, ich tue, was ich kann.
Ja, ich weiß. Das muss immer die Message sein. Man muss aber auch sehen, dass das nicht jeder kann oder sich nicht jeder damit beschäftigen möchte, nicht die Zeit hat und für die Personen, die dann trotzdem zumindest vom Gedanken her mit den unterstützen und irgendwie dann noch davon profitieren wollen, wäre es gut, wenn es etwas mehr, also unterschiedlichere Lösungen gäbe und nicht nur alle dann auf wenige Anbieter vertrauen.
Da bin ich vollkommen bei dir. Ich gehe aber schon so weit, dass ich sage, ja. Also erstens mal, wenn du, sagen wir, du hast, das ist ja nicht financial, weißt du, was wir machen, ist eh klar. Sagen wir, du hast eine gewisse Summe in Bitcoin investiert, ja? Dann spricht ja, es ist immer, wir reden immer zu Absoluten. Es spricht ja nichts dagegen, einen Teil in Eigenverwahrung zu haben, einen Teil hier, einen Teil da und da sozusagen ein Spektrum aufzubauen. Auch um sich selbst vor sich selbst zu schützen. Ja. Oder dass auf einer Stelle was schief geht. Da spricht ja nichts dagegen. Dass natürlich nur das, was in Eigenverwahrung ist, quasi wirklich deine Bitcoin sind, dessen muss man sich bewusst sein. Mhm. Und ich glaube, dass das schon mal ein Riesenschritt ist, weil das ist ja bei den klassischen Vermögenswerten niemandem bewusst, dass quasi das Geld, das du auf der Bank hast, gar nicht dein Geld ist zum Beispiel.
Das ist richtig. Wobei, da muss man jetzt vielleicht doch einmal etwas Positives zur Mika sagen. Bei den Banken und beim Geld, das ich auf meine Bank lege, ist es tatsächlich so, da habe ich nur eine Forderung und wenn die Bank flöten geht, dann habe ich halt meinen insolvenzrechtlichen Anspruch und vielleicht springt der Staat ein mit der Einlagensicherung. Bei Mika, zumindest dem Gedanken nach und dem, was die Verordnung vorschreibt, ist es so, dass die Dienstleister die Kryptowerte, die sie für mich halten, tatsächlich für mich halten. Das heißt, ich bin tatsächlich noch Eigentümer dieser Kryptowerte. Mhm. Was dann auch nicht geht, ist, dass dass der Verwahrer die Kryptowerte dann zum Beispiel an den anderen verborgt. Oder die Kryptowerte jemandem anderen überlässt, um dann vielleicht aus der Überlassung noch einmal einen Ertrag zu generieren. Das ist unter Mika nicht zulässig.
Ist das jetzt schon geltendes Recht?
Das ist jetzt geltendes Recht unter Mika.
Das heißt, wenn ich bei meine Krypto oder meine Bitcoin bei einer Exchange halte, die in Europa reguliert ist, dann muss die auch wirklich eins zu eins dieses Geld halten.
Dann muss sie eins zu eins die Bitcoin, die ich halte bei dieser Exchange, für mich halten und darf sie auch nicht angreifen. Also es ist wirklich eher vergleichbar mit dem Bankschließfach, wo halt dann meine Werte drinnen liegen und die Bank das nicht aufbrechen und verwenden darf, als jetzt mit dem klassischen Konto, wo die Bank natürlich das Geld nimmt und verleiht an andere.
Das ist deswegen spannend, weil ja der Regulator, das war in Amerika ja auch so, mit der Custodia Bank von Caitlin Long, dass der Regulator eine Vollreservebank gar nicht will. weil die gar nicht verstehen, also weil die quasi sagen, naja, wozu brauche ich das? Wir wollen ja, dass die Leute Reserven einlegen, damit wir die Reserven hebeln können, ja, für unser Fractional Reserve System. Wenn du eine Vollreserve machst, dann bringt uns das nichts sozusagen.
Ja, ich glaube, man sollte halt auch einen anderen Begriff verwenden und nicht von Reserve sprechen, sondern von den Assets, die halt für meine Kunden verwahrt werden. Es ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Es ist eben nicht ein, ich borge mir was vom Kunden aus, verspreche ihm Zinsen und gebe ihm ein Rückzahlungsversprechen, sondern es ist tatsächlich ein, ich übernehme das Eigentum des Kunden, verwahre das für den Kunden, halte das Eigentum für den Kunden und wenn er es wiederhaben will, dann bekommt er es. Das ist das Konzept unter Mika. Jetzt Achtung, das heißt, nur weil das da drinnen steht und quasi die Anordnung ist an die Dienstleister, dass sie sich dran halten müssen, heißt das nicht, dass das jeder dann auch so macht. Also nur weil die Anordnung in Mika drin steht, schaut, dass das Eigentum an den Kryptowerten immer bei eurem Kunden bleibt, kann es trotzdem schwarze Schafe geben.
Ja, natürlich. Okay, also das Risiko ist natürlich da, das ist klar. Aber ich meine, wie stark würdest du, jetzt gehen wir mal kurz zurück, ja, weil wir haben vorher davon gesprochen, ne? Unternehmen im unregulierten Bereich, ja. Mhm. Wie unreguliert oder wie reguliert ist Bitcoin heute in Europa? Zu 100%?
Reguliert Bitcoin, also ich würde sagen, Bitcoin ist noch immer gar nicht reguliert.
Aha.
Die reguliert sind, sind Dienstleister, die dir bestimmte Produkte anbieten, die mit Bitcoin zu tun haben. Wenn ich dir jetzt anbiete auf gewerblicher Basis, dass ich deine Bitcoin verwahre, dann bin ich reguliert als dieser Dienstleister. Bitcoin selber ist nicht reguliert.
Kann man Bitcoin überhaupt regulieren? Oder reguliert Bitcoin sich selbst? Auf der technischen Ebene?
Ich würde sagen, auf der technischen Ebene reguliert sich Bitcoin selbst und so wie jedes echt dezentralisierte System, es gibt halt niemanden, den ich am Krawattel packen kann. Das ist halt das Besondere an Dezentralität. Und was ich halt sehr spannend finde, man hat also begonnen hat mit Bitcoin. Es gab dann es gab dann halt einen Push Richtung Zentralität. Ich brauche mich nur erinnern an die ICOs, Coins emittiert wurden von einer zentralen Instanz oder auch Layer One Protokollen, die dann betrieben werden von einem Unternehmen oder einer Gruppe und in Wahrheit gibt es eine Person, die dann entscheiden kann, heute drehen wir alles ab.
Yep.
Oder änderbare Smart Contracts, wo ich die Funktionalität anpassen kann, mit Upgrade-Funktionen. Das waren alles so Tendenzen Richtung Zentralität und in Wahrheit hast du jetzt Mika, die dir sagt, gut, wenn du zentral bist, also wenn es jemanden gibt, den ich am Krawattel packen kann, dann packe ich den und dann wird der reguliert und dem schreibe ich dann gewisse Punkte vor und das hat jetzt schon spürbar zu einer Tendenz geführt, dass die Projekte, gerade die kleineren und neueren, halt wirklich darauf achten, dass sie sauber dezentral sind. Und insofern hat das ein bisschen einen Back-to-the-Roots Aspekt, die Mika, weil sie halt diesen ursprünglichen Gedanken wieder mehr hervorschreibt.
Das heißt, die Regulierung zwingt, aber gibt es da wirklich Projekte, die sauber dezentral sind? Weil wie geht das rein technisch? Was ist außer Bitcoin sauber dezentral? Wie soll das funktionieren?
Also zuerst müssten wir uns grundsätzlich darauf einigen, dass wir sagen, Ethereum ist ausreichend dezentral.
Na, ich glaube, da können wir uns nicht darauf einigen. Das werden wir heute nicht mehr schaffen.
Aber bei Bitcoin funktioniert es auch. In Wahrheit, damit du ein sauberer also du kommst immer darauf an, auf welcher Ebene der Abstraktion yeah. du jetzt sprichst. Wenn du sagst, du bist auf Layer 1, also auf der Blockchain, die Urtransaktionsdaten erfasst, das Einzige, was du irgendwie zusammenbringen musst, ist, dass du einen Zufallsgenerator entwickelst, der dann quasi unter allen Teilnehmern, darf es halt keine Bedingungen geben, ich nehme teil an diesem System, du brauchst einen Zufallsgenerator, der halt immer zufällig irgendeine andere Person auswählt als die nächste Person, die dann auf der Blockchain zum Beispiel die Transaktionen aufzeichnet. Das ist das Problem, das du lösen musst und dafür gibt es verschiedene Ansätze. Mhm. Und auf Ebene, auf Smart-Contract-Ebene gilt dann wieder ein anderer Aspekt, wie du sagst, du bist dezentral. Also du musst dich mal darauf einigen, gut, dieses Ursprungsthema hast du gelöst. Die Basis ist fully decentralized. Und dann stellst du dir die Frage auf der Software, die du aufsetzt. Und dann zum Beispiel mache ich demnächst einen Vortrag drüber, wie kann ich quasi Protokolle wirklich fully decentralized gestalten. Und die Rule of Thumb, also die, da sagt man es auf Deutsch, Faustregel, danke. Ja. Die Faustregel ist, du stellst dir die Frage, würde ich jetzt den Entwickler dieses Systems mir wegdenken, würde das System immer noch so funktionieren, wie es entwickelt wurde? Und dann gibt's, das ist der Grundgedanke. Und dann gibt's noch ein paar andere Gedanken. Zum Beispiel gibt's irgendeine Adresse, die dann laufend Fees daraus bekommt. Dann wirst du auch überlegen müssen, na gut, dann ist das wahrscheinlich nicht fully decentralized, sondern das ist entwickelt von dem, der hat das für sich selbst gemacht. Aber du kannst dir anschauen, decentralized exchanges, Uniswap ist ein gutes Beispiel, die sind schon fully decentralized im Sinne von Mika.
Okay.
Also die fallen nicht in die Regulierung ein. Was anderes gilt dann natürlich für die Dienstleister, die dann den Unitoken zum Beispiel verkaufen. Die sind natürlich als zentralisierte Entity erfasst.
Na, ich glaube, das ist wichtig, weil das soll man jetzt nicht den Bitcoin-Snob raushängen lassen. Ja? Weil wenn es da Funktionen gibt, die quasi auch helfen können im Alltag, beispielsweise wenn du tauschen möchtest Bitcoin gegen Stablecoins, dann wäre es natürlich interessant, sowas zu sehen. Wobei dann ist wieder die Frage, sind Stablecoins jetzt, oder ich habe den Eindruck, dass diese Mika-Regulierung nur dazu da ist, in erster Linie, um USDT, also Tether, aus Europa rauszuhalten. So wirkt es auf mich. Oder ist das auch nicht der Fall?
Ach ja, also ich meine, Hintergrund von Mika haben wir, glaube ich, eh schon einmal diskutiert, aber nur zur
schnellen
Recap. Grund war, dass man 2017, 18 gesehen hat, dass Facebook mit dem
Libra
begonnen hat, eine Globalwährung quasi zu entwickeln. Und dann, ja, auch bei Bitcoin hat keiner Angst gehabt, aber wenn man sagt, Facebook, ein Unternehmen mit derart großem Marktpotenzial, sagt, sie legen eine eigene Weltwährung auf, da hat dann der europäische Gesetzgeber doch ein bisschen Angst bekommen. Und in Wahrheit ist Mika ein Konglomerat aus allen Regularien, die es in anderen Finanzmarktbereichen gibt und quasi zugeschnürt auf solche Entwicklungen wie Libra. Also wenn du dir anschaust, ich meine, was regelt Mika? Erster großer Teil sind die Dienstleister und da ist einfach übernommen worden das bestehende Wertpapierregime, also die MiFID-Regeln, also die Regeln, die gelten für Wertpapierdienstleister. Zweites großes Regime, Emittenten von Token, also quasi die zentralisierten Projekte, die Mittel aufnehmen, und da ist einfach das Prospektregime übernommen worden. Alles Dinge, die schon davor bestanden haben. Und dann gibt es jetzt erstmals Marktmissbrauchsregeln und das war's im Wesentlichen. Also quasi diese drei großen Themenblöcke hat man reguliert und hat einfach geschaut, was haben wir, und hat das ein bisschen angepasst und dort hineingenommen. Also Ursprungsgedanke war ein Schutz unter Anführungszeichen vor Stablecoins wie Libra damals. Ich glaube, Tether hat damals noch nicht so eine große Rolle gespielt. Tether könnte auf den europäischen Markt kommen, nämlich, und das ist das Nice, die könnten auch mit einem dezentralen Coin auf den Markt kommen. Sie müssten nur eine entsprechende Infrastruktur bauen rund um diesen Coin. Ob sie es machen werden, weiß man natürlich nicht.
Aber einen dezentralen Stablecoin oder dezentralen, weil was ein Stablecoin ist ja nie dezentral, weil er ultimativ seinen Wert bezieht aus einer Zentralbankwährung. Deswegen ist es ja egal im Grunde.
Ja, aber ich gebe jetzt ein Beispiel, und das heißt nicht, dass das ein Beispiel ist, das funktionieren würde bei Tether, aber nur um dir zu zeigen, wie ich auf einem zentralen System, was ja auch Fiat ist, dann irgendwie dezentral was aufsetzen kann.
Ja.
Stell dir vor, du hast einen Smart Contract und in den Smart Contract schmeiße ich eine bestimmte Menge an Tether rein. Der Smart Contract ist aber nicht von Tether programmiert, sondern hat irgendjemand anderer mal veröffentlicht. Und für meinen einen Tether bekomme ich dann zwei Oliver Coins zurück. Jetzt kann ich sagen, dieser Oliver Coin ist dezentral. Es gibt keine zentrale Stelle, die ihn ausgibt, weil jeder darf mit dem Smart Contract interagieren. Ich schicke meine persönlichen Tether hin oder ganz egal, irgendeinen anderen Token, der auf der Ethereum-Chain basiert. Der wird dort gesammelt. Ich bekomme dafür zwei andere Token zurück und es geht die andere Richtung auch. Wenn ich zwei Token wieder hinschicke, dann bekomme ich wieder meine Menge an dem, was ich ursprünglich hingegeben habe. Der Smart Contract wäre fully decentralized. Warum? Ich habe ihn einmal deployed, ich kann mir meine Funktion wegdenken, das Ding funktioniert auch in Zukunft. In meinem Beispiel gibt es jetzt auch niemanden, der irgendwie verdient an dem. Also es gibt nicht irgendeine Adresse, auf der dann die Gebühren gesammelt werden, die ich irgendwie zurechnen kann. So einfach ist es in Wahrheit, dass ich ein echt dezentralisiertes System erzeuge.
Vor dem Recht.
Vor dem Recht. Und das Recht ist nicht alles, aber es ist zumindest ein Anfang.
Ja.
Und wie soll ich sagen, das Recht kann manchmal ein Stolperstein sein. Und das heißt, es ist schon wichtig, dass ich mich einmal auch von Beginn an mit dem Recht beschäftige.
Aber ich bräuchte ja dann für diesen Fall auch eine Anwendung, wo die Leute sagen, das brauche ich, also das nutze ich jetzt. Ja. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, das technisch irgendwie aufzusetzen, dass es rechtlich passt, sondern auch, dass es da einen Zweck gibt. Und ja. Der Zweck des Krypto, der Kryptowelt war in erster Linie immer nur Spekulation. Das ist egal, ob ICO oder NFT oder was auch immer, DeFi, ja, es geht immer nur darum, dass man mehr Geld, mehr Fiat macht eigentlich am Ende des Tages. Ja? Und dann ist die Frage, was kann man aufsetzen? Und deswegen frage ich nach Stablecoins, weil ich sehe natürlich, ich sehe halt Europa in einem Art Abwehrkampf vor Tether. Jetzt hast du gesagt, ja, unter der Biden-Administration hat Amerika Krypto und Bitcoin verteufelt und jetzt aber, hat Amerika sich geändert, aber jetzt quasi geht Europa nicht mit, weil es ist jetzt der böse Trump, der das macht. Ja? Der schafft ja Fakten für die Vereinigten Staaten, die auch eine Administration, die nach ihm folgt, nicht mehr ändern wird können. Und diese Fakten sind ja gar nicht so schlecht, weil mit diesen Tether aus amerikanischer Perspektive, ich meine, das ist doch verrückt, wenn der amerikanische Finanzminister da sitzt und sagt, wir werden die ganze Welt mit Dollars versorgen über Stablecoins. Etwas, das sie vor 3 Jahren noch bekämpft haben, als wäre es dass das Böse selbstverständlich. Das ist doch irre.
Ja, weil man jetzt draufgekommen ist, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn man die Welt Reserve Currency ausgibt und drucken kann und ich jetzt einen Kanal habe, den ich zumindest theoretisch bedienen kann, ohne jegliche staatliche Kontrolle. Also ich verstehe schon, warum das einen Appeal hat jetzt in der aktuellen Situation, wenn ich noch mehr Staatsschulden aufnehmen muss und noch mehr Dollar drucken muss.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle großen Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt es nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description.
Die USA haben lang geschlafen, jetzt wachen sie auf. Wir haben in Europa jetzt ein Regime, mit dem wir mal umgehen müssen. Und ich sehe, es ist wie gesagt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es tatsächlich ein bisschen eine Marktabschottung, beziehungsweise versucht man auch dann das Geld, das mit Krypto gemacht wird, durch diese Regulierung in Europa zu halten, ganz aktiv.
Das ist eine gute Frage, erklär das kurz.
Mika schreibt vor, dass ich die Kundengelder bei einem europäischen Kreditinstitut parken muss. Das heißt, es geht nicht, wenn ich unter Mika zugelassen bin, die Gelder, die ich dann verdiene mit meinen Kunden, die kann ich dann nicht nach Asien oder Australien oder woanders hinschaffen.
Die Kryptos oder?
Die Gelder.
Was sind die Gelder in dem
Fall? Nur Fiat meine ich jetzt.
Ah, okay.
Fiat. Und Krypto dasselbe. Also ich muss schauen, dass die Private Keys sich alle in Europa...
Das hast du ja schon gesagt. Ne? Ja. Aber die, was ich selbst verdiene, meine eigenen Konten als Börse, müssen auch in Europa sein, oder wie?
Ja, genau. Du musst schauen, dass das Geld, das du dann verdienst an Fees, das kann theoretisch abwandern.
Ah, okay.
Aber quasi alle Kundengelder, wo du deinen Kunden als Balance anzeigst, dass er so und so viel Euro hat, das muss alles in Europa bleiben. Das ist schon das ist auch eine Ansage.
Ja.
Weil das natürlich dann auch wieder dazu führt, wenn es bei europäischen Banken bleiben muss, dann greifen halt die ganzen Geldwäscheregeln ein zweites Mal. Ne? Einmal beim Kryptodienstleister und dann bei der Europäischen Bank. Also, aber mein eigentlicher Punkt, den ich machen wollte, war, wir haben Mika Wir haben Mika. Es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es dient einerseits dazu, den europäischen Markt ein wenig abzuschotten, beziehungsweise sicherer zu machen. Man kann es auch natürlich so formulieren. Und auf der anderen Seite treibt es die Innovation im fully decentralized Space. Also quasi, man kann nie eine Regulierung so schaffen, dass es alles erfasst. Es ist quasi dann jetzt die treibende Kraft back to the roots, zu mehr Dezentralität.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, und das ist schon Richtung quasi Richtung Ende, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass diese Definition von fully decentralized, dass man sagt, weil Amerika sagt ja auch, Bitcoin ist ein Rohstoff. Und jetzt haben wir das Problem in Europa, in Österreich, in Deutschland wird darüber nachgedacht, aber in Österreich haben wir das Problem mit diesen Steuern, diesen vermaledeiten Steuern auf Bitcoin, ja, die natürlich auch die Attraktivität senken, sage ich mal. Ja? Kann man das irgendwie argumentieren, dass man sagt, Moment, aber Bitcoin ist dezentral, ist ein Rohstoff, ist nicht von Mika erfasst, da kann man das auch nicht so besteuern, wie man möchte, oder ist das etwas, wo der Staat sagen kann, nicht besteuern, das ist meine Angelegenheit, dann mache ich, was ich will?
Steuern kann der Staat erheben, wie er will, außer es würde dann so intensiv, dass es quasi einer Enteignung gleichkommt. Der Punkt ist, ich meine, warum sagt die USA, dass Bitcoin ein Rohstoff ist? Warum hat Deutschland gesagt, dass Bitcoin ein Finanzinstrument ist vor x Jahren?
Das ist schon lange her. Das ist Ancient History.
Das ist Ancient History. Aber warum ist es dazu gekommen? Ganz einfach, weil es dort in dem jeweils lokalen Recht diese Kategorien gegeben hat. Und ich habe halt ein Phänomen, das in Wahrheit außerhalb dieser Kategorien steht. Ich habe versucht, dieses Phänomen irgendwie hineinzupressen. Und das ist dann das Resultat. Deswegen sage ich, dass Bitcoin ein Rohstoff ist, deswegen sage ich, dass Bitcoin ein Finanzinstrument ist, deswegen sage ich, dass, ja, also was halt immer dann das Regularium hergibt und ich krampfhaft versuche, etwas reinzupressen, das nicht darunter fällt. In Wahrheit hätte man in Deutschland und in den USA wahrscheinlich auch von Anbeginn sagen müssen, das ist ein Kategorie sui generis, ich kann das bestehende System gar nicht darauf anwenden und dann macht man sich Gedanken, was man als Gesellschaft haben möchte, so wie es dann jetzt jeder europäische Gesetzgeber gemacht hat.
Aber spricht irgendwas dagegen, es als Rohstoff zu klassifizieren, weil es muss ja auch in Europa schon vorher Klassifizierungen für Rohstoff gegeben haben, auch in Deutschland. Also das ist ja jetzt nichts, es gab ja vorher schon Gold und Kupfer und solche Sachen.
Ja, aber ich meine in Wahrheit, wenn man sich ganz ehrlich ist, es ist trotzdem ein Novum. Es war eine Entwicklung, die es zuvor in der Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte nicht gegeben hat. Mhm. Und klar, ich kann es als Rohstoff qualifizieren, wenn ich das möchte. Ich kann es auch als Finanzinstrument qualifizieren, wenn ich das, also jetzt mittlerweile nicht mehr, weil der Text das nicht mehr hergibt. Mein Punkt ist, argumentieren kann man immer viel. Und man findet immer Argumente in die eine oder andere Richtung. Die Frage ist halt dann nur, welche sind die überzeugenderen Argumente?
Vielleicht war der Fehler, es Bitcoin zu nennen. Das ist ein taxonomischer Mistake. Also ich meine, es war natürlich kein Fehler, weil das Marketing ist natürlich toll und die ganze Welt kennt inzwischen Bitcoin. Aber wenn er es einfach genannt hätte...
Gold.
Naja, Bitgold gab es ja vorher.
Ach so.
Okay. Bitgold gab es ja und ist gescheitert. Ja. Und da hast du wieder das Problem, dass wenn da Gold draufsteht, dann werden überhaupt alle nervös. Weil wenn jemand versucht hat in der Vergangenheit zu sagen, hier ist meine goldgedeckte Privatwährung, so schnell das gar nicht geschaut. Das heißt, die FBI und die Marshals und die Secret Service oder was auch immer vor der Tür stehen. Also das gab es immer wieder. Deswegen glaube ich, ist das nicht der richtige Fall gewesen. Aber Coin ist natürlich, ja, wir machen hier was mit Finanzen so. Wir machen hier was mit Geld. Und das ist auch einer der Gründe, warum heute, bis heute, glaube ich, das so ein emotionales Thema auch ist.
Man muss halt auch, wie soll ich sagen, man muss die Leute auch abholen bei Dingen, die sie verstehen. Und wenn ich jetzt etwas entwickle, dann verwende, oder wenn ich etwas Neues entwickle, dann beschreibe ich das immer in der Sprache der Dinge, die es aktuell gibt. Auch wenn das etwas ist, das eigentlich gänzlich neu ist. Und das ist einfach, glaube ich, ein zentrales Thema, das man nicht lösen kann.
Und deswegen glaube ich schon, dass wenn du sagst, also auch sowohl ökonomisch als auch technisch als auch juristisch, ist diese Klassifikation als Rohstoff eigentlich die sinnvollste. Kann schon sein, dass man das dann weiterentwickelt und sagt, es ist ein digitaler Rohstoff und dass man auf dem aufbaut, weiterentwickelt. Aber für Bitcoin ist es die sinnvollste Definition.
Ja, ja. Mhm. Wobei ich dann noch, ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, weil das, was du eigentlich meinst, ist, die Folgen, die Klassifizierung hat, ist das Sinnvollste. Deswegen würde ich sagen, Bitcoin ist Bitcoin und am sinnvollsten ist es, dass wir einfach es so behandeln wie einen Rohstoff.
Ja, ja, natürlich. Aber ich sage jetzt mal aus der Perspektive von dem, wenn ich jetzt der Gesetzgeber bin und sage, okay, in welche Schublade stecke ich das jetzt? Weil eine neue Schublade zu erfinden, ist halt nicht das Einfachste auf der Welt. Ja? Beziehungsweise da ist auch dann wieder die Gefahr, dass du dann wieder Fehler machst dabei, weil das alles noch nicht so gesettelt ist. Wenn wir schon 2016 eine neue Schublade erfunden hätten, dann wäre das vielleicht auch nicht gut geendet. Also ich weiß, was du meinst. Also Bitcoin ist Bitcoin. One Bitcoin ist one Bitcoin. Und alles der andere ist dann von dem eigentlich downstream.
Genau. Ja.
Gut, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns darauf geeinigt haben. Es ist nur die Frage, ob der Gesetzgeber dem zuhört.
Ja, ja. Ich meine, ich glaube, die positive Message, also erstens, Bitcoin ist Bitcoin, Bitcoin wird nicht weggehen, wir werden kein Verbot von Bitcoin bekommen, wir werden auch kein Verbot von Mining bekommen, und alles andere sind dann Details, die sich im Laufe der Zeit entwickeln. Einfach, man wird auch mit der Zeit gescheiter, muss man halt auch sagen, auch als Gesetzgeber, der Dinge sich erst einmal anschauen muss. Mhm. Und ja, nehmen wir es mal als etwas Positives, die aktuelle Entwicklung.
Und abschließend überfalle ich dich jetzt noch mit einer juristischen Frage, auf die du dich nicht vorbereitet hast, okay? Mhm. Der Trump hat sich ja hingestellt und gesagt, wir nehmen einfach alle Bitcoin, die wir schon beschlagnahmt haben, in irgendwelchen Strafverfahren und sagen, das sind jetzt unsere Bitcoin und da machen wir jetzt die Reserve draus. Mhm. Könnte das die Republik Österreich auch machen?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ist das technisch, juristisch also, möglich?
Ob es dann die technische Seite ist, natürlich eine andere. Aber die juristische Seite, wir haben auch ein Enteignungsrecht. Wir können auch im Strafverfahren Gegenstände für verfallen erklären. Das bedeutet einfach, sie fallen dann in letzter Konsequenz dem Staat anheim, wenn sonst niemand gibt, der irgendwelche Ansprüche darauf erhebt. Und ich meine, es ist ja auch jetzt schon so, dass dann, das passiert ja auch und aktuell sagt dann die StPO, dass das verkauft wird, ja, möglichst rasch und dann in Fiat dem Staat anheimfällt, aber es spricht nichts dagegen, dass ich diese eine gesetzliche Bestimmung ändere und sage, alle Kryptoassets oder Bitcoin, die ich beschlagnahme und die dann letztlich für verfallen erklären werden, werden gesammelt in einer Reserve des Staates.
Weil wenn es dem Staat, wie du sagst, so schön sagst, anheimfällt, das ist ein wunderschöner Ausdruck, ja, heißt das ja nichts anderes, als dass der Staat dann dieses Fiat bekommt und dann quasi, was, das fließt dann ins Budget oder wo geht das dann hin?
Ja, es fließt einfach in den Staatshaushalt.
Ah, okay. Das heißt, ich könnte auch hergehen und sagen, wenn ich das jetzt nicht beschlagnahme, nicht behalten kann, kann ich es einfach verkaufen und um das Geld dann Bitcoin kaufen, aber das macht es dann noch komplizierter.
Ja, da habe ich nur einen Zwischenschritt, den ich nicht brauche eigentlich.
Okay, also es würde gehen, das ist interessant. Und jetzt kommt noch eine juristische Spitzfindigkeit, weil darüber habe ich ja mit Peter Kotosek in Burggesprächen immer wieder gesprochen. Was ist, wenn der Staat Bitcoin beschlagnahmt, aber nicht notwendigerweise die Schlüssel hat? Also ich weiß, auf dieser Adresse liegen Bitcoin von dem und dem quasi, keine Ahnung, Gauner oder was auch immer, und ich sage jetzt, das sind jetzt meine Bitcoin. Kann ich das machen?
Also du musst technisch irgendwie an die Schlüssel kommen.
Muss ich?
Naja, du musst, wie soll es sonst gehen?
Ich kann einfach sagen, die können jetzt mir. Wenn wer andere sie bewegt, dann verknacke ich den.
Ach so, meinst du? Ja, okay, das könntest du machen. Aber in Wahrheit gibt es für dieses Problem, das du ansprichst, auch heute schon eine Lösung im Recht, im Exekutionsrecht. Wenn du quasi eine, zwar Exekutionsrecht im Sinne von, dass man Forderungen exekutiert. Wenn du eine bestimmte, also wenn du möchtest, dass ein Schuldner eine Handlung ausübt, die jetzt nicht vertretbar ist, ich verwende jetzt viele juristische Begriffe, sorry dafür, aber quasi etwas macht, das niemand sonst machen kann und jetzt den Private Key herausgeben, das wäre so ein Fall, dann gibt es heute schon die Möglichkeit, dass du dem Strafen aufbürdest für jeden Tag, an dem er diese Handlung nicht setzt oder Ultima Ratio sogar für eine gewisse Zeit ins Gefängnis steckst, bis diese Handlung vorgenommen wurde. Also einerseits wäre das die Lösung zu fragen, wie komme ich an die Private Keys, weil was nützt mir mein Eigentum, wenn ich nicht darüber verfügen kann?
Das ist die entscheidende Frage.
Jetzt die Frage stellen. Ja. Und natürlich könnte ich auch jetzt behaupten, als Staat, ich schreibe in ein Gesetz, diese Bitcoin gehören jetzt mir und wenn man das international koordiniert, dann gibt es irgendwelche Listen, in denen dann draufsteht, wer welche Bitcoins für sich in Anspruch nimmt und diese Listen müssen dann quergecheckt werden von den zentralisierten Dienstleistern. Nur die Frage ist, De facto führt es eher dazu, dass diese Bitcoin dann einfach nicht mehr zirkulieren und nicht mehr verwendet werden.
Und das ist nämlich mein Punkt, weil wir reden nämlich, ist es wichtig, dass wir das jetzt mal zumindest einmal oberflächlich geklärt haben, dass der Staat theoretisch sagen könnte, er behält diese beschlagnahmten Bitcoins. Jetzt ist es aber auch so in Amerika, dass der Trump gesagt hat, wir haben da 200.000. So, und seitdem haben wir aber nichts mehr gehört. Warum nicht? Weil ich vermute, dass genau diese Schlüsselfrage nicht immer automatisch geklärt ist, weil in Deutschland, die diese berühmten 50.000 Bitcoin verkauft haben, das war ja eine Vergleichszahlung, das war ja ein Straffall, wo die gesagt haben, wir zahlen euch das und dann ist die Sache erledigt. Und, das heißt, die hatten für diese 50.000 hatten die wahrscheinlich einen Schlüssel, 50.000 Bitcoin auf einer Bitbox, ja. Aber das Ganze aus verschiedenen kleinen Quellen zusammenzuführen, da fehlt ja auch die Infrastruktur, das Wissen und all das. Das ist ja, wenn das bei den Banken noch nicht aufgebaut ist, ist das ja beim Staat auch nicht da.
Ja, es müsste koordiniert erfolgen, das ist richtig. Und da fehlt mir jetzt die Insight, inwieweit das dann im Detail koordiniert. Vielleicht ist auch das der Grund, warum man dann sagt, es soll einmal so schnell wie möglich verkauft werden, weil man einfach diese andere Infrastruktur nicht hat.
Ja, weil man die Kohle haben möchte. Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn der Freistaat Sachsen ein paar Milliarden so einfach so ins Budget reinfließt in dem Jahr und du hast dann einen Finanzminister, der keine Ahnung hat, was die langfristige Bedeutung von Bitcoin sein könnte und selbst wenn er sie hat, nicht weiß, ob er jemals quasi dafür gelobt wird, dass er jetzt die Bitcoin behält, zack, ja. Weg damit, ja. 1,3 Milliarden in die Kasse, ein paar Bitcoiner regen sich auf, dass es jetzt schon das Doppelte wert ist, aber wie sagt man auf Sächsisch, who cares, ja?
Ja, und man kann natürlich die Zukunft nicht vorhersehen. Also es kann schon auch aus dem Gesichtspunkt die sinnvollste Vorgehensweise sein. Ja.
Okay, aber es ist technisch möglich, es ist juristisch möglich. Mhm. Ist es sogar juristisch einfacher möglich, als es technisch umsetzbar ist? Das ist vielleicht die interessante Logik dahinter. Hm?
Ja, aber schau, am Ende des Tages, das Recht ist das, worauf wir uns einigen. Und in Wahrheit könnte man fast jetzt analog sagen, so wie dann sich die Bitcoin-Community darauf einigen muss, dass sie eine Erweiterung annimmt im Standard, so ist es im Recht oder im Staat auch nicht anders. Wir alle müssen uns einigen, dass wir eine gewisse Regel wollen und nur dann kommt sie.
Moment, du hast jetzt nicht argumentiert, dass wir Bitcoin ändern sollen, sondern das wäre der Weg.
Das wäre der Weg, ja.
Okay, verstehe. Also Bitcoin ist quasi wie ein, Bitcoin hat seine eigenen Gesetze, das kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Das ist spannend, weil ich glaube schon, dass die, und darüber habe ich auch in meinem Vortrag in Prag geredet, ich glaube schon, dass die Bedeutung von dezentralen Reserveassets auch aus staatlicher Perspektive in dieser neuen multilateralen, multipolaren Welt schon zunehmen wird. Also das sieht man ja jetzt, was Deutschland redet jetzt davon, den Rest seiner Goldreserven auch nach Hause zu holen.
Mhm, ja.
Und ich kann dir jetzt schon sagen, ein halbes Jahr später fangen wir in Österreich davon an zu reden, weil die Nationalbank macht immer alles, was die Bundesbank macht, mit einem ungefähr Lag von einem halben Jahr. Das ist so, glaube ich, der Gameplan.
Ja. Ja, ich meine, das ist eine eigene dramatische Entwicklung, aber ja, mit Bitcoin ging es schneller. Ne?
Mit Bitcoin ging es schneller. Muss man sich einfach nur eine Bitbox in den Keller legen.
Genau.
Also, ich weiß, dass ihr uns zuhört. Ich weiß, es ist kompliziert. Macht es einfach. Ja, macht es einfach. Oliver, wo finden wir dich? Wo finden wir, wenn wir Beratung brauchen, wo wenden wir uns an dich?
Ja, bitte gerne meinen Namen googeln. Oliver Völkel, CH Hempel Rechtsanwälte, Parkring 2. Meine E-Mail-Adresse findet man rasch.
Ich verlinke natürlich alles.
Dankeschön. Ja, bei allen Fragen rund um Krypto und auch gerne die Frage Dezentralität immer an mich wenden.
Und wenn jetzt der österreichische Staat sagt, wir wollen eine Bitcoin-Reserve aufbauen, wie geht das juristisch? Könntest du dir das auch erklären?
Unterstütze ich gern dabei. Wäre ein tolles Projekt.
Wäre ein cooles Projekt, oder?
Ja, das wäre ein sehr tolles, ja.
Naja, das machen wir schon noch, das machen wir schon noch. Vielleicht aber erst in 10 Jahren. Musst du noch durchhalten.
Die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen langsam.
Oliver, vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. fountainhören.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Code zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.